Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie willkommen. Gleich haben wir den Lyriker Max Czollek zu Gast mit seinem neuen Gedichtband. Da begegnet man unrühmlichen Poeten, jüdischen Gangstern, verschwörungstheoretischen Gedichten und vor allem natürlich Max Czollek selbst. Im neuen Lyrikband, da findet man unter anderem diese beiden Verse. Sage dir auf, was du weißt, dass die Freunde ihre Hand über deinen Rausch halten. Eine besonders schöne Stelle finde ich aus Grenzwerte, dem dritten Lyrikband von Max Czollek. Er schreibt auch Theaterstücke, macht eine Menge anderer Sachen. Viel diskutiert wurde sein Sachbuch Desintegriert euch über die Erinnerungskultur in Deutschland. Seien Sie willkommen, Herr Czollek.
Hallo, schön hier zu sein.
An welche Form von Rausch haben Sie denn gedacht bei diesen Versen über die Freunde, die ihre Hand über deinen Rausch halten?
Ja, also in der Szene, in dem Text geht es erstmal über einen spät gewordenen Abend, einen frühen Morgen, wo vielleicht die Frage nach der Schutzlosigkeit, die ein Rausch immer bedeutet, dass man die inneren Fäuste runternimmt und ein bisschen die Kontrolle loslässt, dass da Freunde eine große Rolle spielen, weil man sich sicher fühlen muss dafür. Aber es geht im Weiteren in dem Text auch ums Schreiben selber, dass du deine Lyrik in den Neuschnee pinkelst und sicher sein kannst, morgen ist sie fort. Also die vielleicht auch Ermöglichungsbedingung von Lyrik, die wäre, dass man Räume hat, in denen man sich sicher fühlt, diese Dinge auch schreiben zu können.
Das Gedicht, aus dem die Verse stammen, heißt »Fahre über das Papier, die blühende Luft«. Und Ihr ganzer Band, der neue, heißt »Grenzwerte«, also in zwei einzelnen Wörtern, wobei »Grenz« sozusagen aufrecht steht das Wort und »Werte«, das Wort steht auf dem Kopf. Viele werden bei »Grenz« und »Werte« gleich das Wort »grenzwertig« im Kopf haben. Wofür steht denn der Titel für Sie?
Ich glaube, genau die Mehrdeutigkeit, die Polyvalenz, die Sie ansprechen, ist auch angedacht in dem Wort. Da steckt ja auch die Grenze drin und die Werte, also zwei Dinge, die sich unter Umständen auch widersprechen in der Gegenwart. Ich würde sagen, ganz, ganz offensichtlich an der europäischen Grenze. Es geht auch um Dinge, die jetzt gerade gestern verhandelt wurden. Klimagrenzwerte, die Frage, haben wir die schon überschritten? Sind wir schon über den Point of No Return hinaus? Und natürlich die Frage von Dichtung, die ja selber bestimmte Grenzwerte erreicht unter Umständen, in Felder hineinragt, in gesellschaftliche, in politische Felder hineinragt, in denen sie die Dinge durcheinander würfelt und möglicherweise auch an die Grenzen ihrer eigenen Form gerät.
Und so wie in dem Titel des ganzen Bandes auch politische Kontexte stecken solche Kontexte auch in einigen Kapitelüberschriften. Einer hat auch eine militärische Aufladung, Marschflugkörper heißt ein Kapitel. Dann gibt es alternative Fakten über den Bosporus, ein anderes Kapitel, oder verschwörungstheoretische Gedichte. Ist das auch so eine Spur, die Sie legen wollen schon in diesen Überschriften, dass es schon auch politische Gedichte sind, die Sie hier versammelt haben?
Naja, ich bin mir einfach bei dem Adjektiv politisch nicht ganz sicher, aber ganz sicher sind es alles Felder, die mich interessieren, weil ästhetische Praxis ja an der Grenze zum gesellschaftlichen Raum stattfindet. Godard, der Filmer, wurde mal gefragt, ob er politische Filme macht, und daraufhin hat er gesagt, es geht nicht darum, politische Filme zu machen, es geht darum, politisch Filme zu machen. Und ich würde sagen, darum geht es mir sicher auch schon in anderen Bänden und hier nochmal ganz besonders zu überlegen, auf welche Weise lässt sich politisch Lyrik schreiben, auf welche Weise hängt die ästhetische Praxis als eine, die gefallen kann, die Evidenz erzeugt, die auch vielleicht Wahrheit suggeriert, zusammen mit Propaganda, mit Verschwörungstheorien. Was bedeutet es, wenn ich eine Vorstellung wie der Mond ist ein Käse wörtlich nehme und sage, das ist eine Verschwörung der Käseindustrie. Also der Schritt ist gar nicht so weit zwischen Metapher oder Allegorie und Verschwörung, wenn man so will.
Politisch ist ja auch die Frage, aus welcher Position schreibe ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Also das Subjekt, das ich hier produziere in so einem Band. Und es gibt ein Gedicht, das uns da vielleicht auf eine Spur führt. Das heißt Inglourious Poets. So heißt auch wieder ein ganzes Kapitel in dem Buch. So hieß auch mal eine Veranstaltung, die Sie gemacht haben, zu der Sie ins Berliner Haus der Poesie jüdische Dichterinnen und Dichter eingeladen hatten. Warum reden Sie denn da von Inglourious Poets, also von unrühmlichen Dichtern?
Also unrühmliche Dichter einerseits, andererseits eine Anspielung auf Inglourious Basterds, einen Film von Tarantino, wo ein Haufen amerikanischer jüdischer Soldaten sich auf den Weg machen, Rache an den Nazis zu nehmen hinter den feindlichen Linien im Zweiten Weltkrieg. Und das ist eine kontrafaktische Erzählung. Und ich glaube, das ist total wichtig für mich, auch in den Theaterarbeiten, die ich gemeinsam mit Sascha Meyer Salzmann gemacht habe, dass wir uns auf die Suche begeben haben, nicht nur nach realen Geschichten, die eine andere Erzählung erlauben, als dass Juden und Jüdinnen Opfer sind und Überlebende, sondern auch fiktive Ressourcen zu aktivieren, die es einem ermöglichen, anders zuzugreifen. Und Inglourious Poets ist ja erstmal eine Behauptung, aber auch schon eine Art Rahmensetzung, die sagt, denkt das Ganze mal anders. Und das ist auch ein Appell an meine sozusagen Co-Autorinnen und Autoren, die ich dann ins Haus für Poesie einlade. Lasst uns mal anders über unser Schreiben und sicher auch über die Verortung, die wir erleben und die wir selber vornehmen, nachdenken, als immer nur im Rahmen des der Gedenkpolitik oder der Gedenkkur.
Da muss ich jetzt an ein Gedicht denken, oder an einen ganzen Zyklus eigentlich, der auch zu Ihrem neuen Buch gehört, nämlich Koscher Nostra ist das letzte große Kapitel. Vielleicht auch Figuren, die für ein anderes Bild von Jüdinnen und Jüden stehen. Da gibt es ein Porträt, das Sie Dutch Schulz gewidmet haben, ein Gedicht. Würden Sie uns das Gedicht mal vorlesen?
Ja, sehr gerne. Ja, vielleicht wichtig nur zu wissen, es ist der letzte Text in diesem Zyklus, es ist der einzige Text, wo ich, das lyrische Ich, ganz prominent auftaucht. Der Zyklus heißt Koscher Nostra und rekurriert auf die reale jüdische Mafia in New York in den 20er und 30er Jahren, führt aber ganz viele Figuren auch ein, die nichts mit dieser Mafia zu tun hatten, zum Beispiel Anne Frank. Dutch Schulz. Die erste Million verdient mit dem Schmuggel von Gärweizen, so gehört sich das für ein Kind deutscher Eltern. Schnitt seinen Opfern das Herz heraus, warf es in einen Mülleimer, als würde er sich Fussel von der Schulter wischen. Erfinder fordistischer Arbeitsteilung, Sniper, Killer, Mathe-Genie und einer Armada für kleinere Handarbeiten. Ich hätte schon gern ein paar kurze mit ihm gekippt, aber mache mir keine Illusionen, Gangster machen Gangster-Shit. Und sicherlich hätte Schulz auch mir zum Andenken ein Strämel aus Beton geschenkt, mich im Hudson River versenkt.
Das Gedicht Dutch Schulz aus dem neuen Lyrikband von Max Czollek. Und vielleicht können Sie uns an diesem Gedicht noch beschreiben, wie aus so einem, ja, ich weiß nicht, wie Sie zu dem Thema gekommen sind, zu der Figur gekommen sind, aus einem Fundstück einer Lektüre, wie daraus dann ein Gedicht wird.
Also es ist nicht das erste Mal, dass ich lyrische Porträts schreibe. In den Druckkammern, meinem ersten Gedichtband, habe ich schon so jiddische Autoren porträtiert. Das sind erstmal Möglichkeiten, vielleicht in einen Austausch mit den Toten zu treten, zu versuchen, vielleicht auch Informationen zu verarbeiten, die man in Gedichten normalerweise eigentlich nur als die Rückseite der Gedichte verfügbar hat. Sprich, Gedichte mit Fußnoten sind unsinnig. Das heißt, ein Porträt ermöglicht einem, Lebensgeschichten abzubilden und durch die ganz eigentümliche Filtrierung der Gedichte zu führen, wie jetzt im Fall von Dutch Schulz. Nicht alles davon ist richtig und gleichzeitig sind Gangstergeschichten immer so sehr überformt durch Mythen, dass es wahrscheinlich viel gerechter wird, der Herausforderung, die Geschichte von so jemandem wie Dutch Schulz zu erzählen. Aber natürlich hängt es auch zusammen mit der Frage anderer Subjektivität. Die Koscher Nostra war eben nicht nur eine Gruppe von Gangstern, die eben Menschen umbringen und illegale Dinge tun, sondern auch eine Gruppe von Menschen, die in New York gegen die auch da aufkommenden Nazis und Faschisten in den 20er und 30er Jahren ihre Schlägertrupps ausgeschickt haben, mit dem Ergebnis, dass die nicht dominant werden konnten in New York. Und das finde ich tatsächlich einen spannenden und wichtigen Zugriff, auch dort nach vielleicht Rollenvorbildern zu suchen, nach möglichen Orientierungen, wenn wir uns mit dem deutschen Kontext und der Verortung von Jüdinnen und Juden auch in der Kunst und auch in der Lyrik beschäftigen.
Und der Koscher Nostra begegnet man in lyrischer Form in dem neuen Band Grenzwerte von Max Czollek mit Illustrationen von Mario Hamburg. Ist das Buch erschienen im Verlagshaus Berlin. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
In Büchern aus Lateinamerika geht es immer wieder um Gewalt, um Morde, um staatlichen Terror, um Bandenkriminalität. Die vielen Diktaturen in Lateinamerika haben ein Unmaß an Gewalt hervorgebracht. Später der Krieg der Drogenkartelle, seit den 1990er Jahren auch die Verbrechen von Jugendbanden. In Mittelamerika gibt es besonders viele solcher Banden. Und einer der besten Kenner dieses Milieus ist der Salvadorianer Oscar Martinez. Er leitet das Rechercheteam von El Faro, der ersten digitalen Zeitschrift in Lateinamerika. Und jetzt ist bei uns sein Buch über einen jugendlichen Mehrfachmörder erschienen. Peter B. Schumann stellt Ihnen Oscar Martinez vor und seinen Blick auf die Gewalt in El Salvador.
Mit 679 Morden in 47 Tagen hat El Salvador die Spitze der Länder mit der höchsten Mordrate der Welt erreicht. Banden wie die Maras haben das Land in Geiselhaft genommen. Die Regierung ließ sogar das Militär in den Straßen der Hauptstadt eingreifen. Doch der Staat hat den Kampf verloren, denn das Resultat ist gleich null.
Das meldete der Fernsehsender Univision vor 2 Jahren. Seither hat sich die Situation in dem kleinen mittelamerikanischen Land nicht verbessert. Gewalt prägt seit Jahrzehnten den Alltag der Menschen und auch das Werk von Autoren wie dem 36-jährigen Oscar Martinez. Für ihn ist die Violenz ja Lebensthema geworden. Seit langem arbeitet er als erfolgreicher investigativer Journalist. Seine Bücher basieren auf seinen literarischen Reportagen. Aus diesem Fundus entstand 2016 eine Geschichte der Gewalt, Leben und Sterben in Zentralamerika. Und in diesem Jahr, zusammen mit seinem Bruder Juan José Martinez, man nannte ihn El Niño de Hollywood, Leben und Sterben eines Killers der Mara Salvatrucha. Oscar Martinez.
En un libro sobre un pandillero.
In dem Buch über den Banditen Miguel Angel Tovar mit Spitznamen Kind der Hollywood-Gang habe ich zunächst seine Herkunft aus einem armen Dorf im Innern dieses von aller Welt vergessenen Landes beschrieben. Dieses Detail erlaubte es mir, die Geschichte des 16-Jährigen, der 56 Menschen ermordet hat, als die Geschichte von El Salvador zu schildern und die Rolle zu zeigen, die die Vereinigten Staaten beim Entstehen unserer tief gespaltenen Klassengesellschaft gespielt haben. Sowie die Rolle des blutigen Bürgerkriegs und der ausbeuterischen Kaffeeindustrie. Die Ungerechtigkeit und die Aussichtslosigkeit erzeugen immer wieder verzweifelte junge Menschen wie Miguel Angel Tovar. Seine Geschichte gleicht also einer Zeitkapsel. Und das versuche ich zu machen: Reportagen, die zu historischen Dokumenten werden.
Oscar Martinez will nicht die Taten eines Massenmörders rechtfertigen, sondern deren gesellschaftliche und politische Ursachen aufdecken. Für ihn ist der Junge Täter und Opfer zugleich. Als die Gang den Bruder von Miguel Angel Tovar ermordet, verrät er viele seiner Kumpane an die Polizei. Schließlich wird er von anderen Maras umgebracht. Bei der Schilderung seiner Gräueltaten geht der Autor dann bis an die Grenze des Erträglichen.
Yo creo que la violencia descrita.
Ich glaube, die literarische Darstellung von Gewalt bleibt spekulativ, wenn sie nicht begründet wird. Wenn ein Mensch in Zürich vor einer Bar erschossen wird, dann hat das eher etwas Zufälliges. Wenn aber ein Heranwachsender wie Miguel Angel seinem Folteropfer das Herz herausreißt, dann sagt dieser monströse Akt etwas über die Verhältnisse aus, die ich attackiere. Außerdem ist die detailgenaue literarische Beschreibung solcher Vorgänge nötig, um die Dimension des Geschehens zu begreifen und diese Person zu charakterisieren.
Oscar Martinez recherchiert seit 12 Jahren in Mittelamerika und vor allem in El Salvador die Hintergründe von Morden, Massakern, Vertreibung und Korruption. Er ist ein Spezialist, der mehrfach mit dem Tod bedroht wurde und das Milieu, in dem er sich bewegt, bestens kennt. Hat er sich jemals bei der Darstellung der Gewalt Grenzen gesetzt?
No, nunca me habían hecho esa pregunta. Límite de la representación de la violencia. Sí.
Ich habe mir diese Frage nie gestellt, würde sie aber bejahen. Der Respekt vor den Lebenden und den Opfern setzt manchmal Grenzen. Ein erfundenes Beispiel. Ein von der Polizei zu Tode gefoltertes Mädchen, das an einer Straßenecke wie Müll zurückgelassen wurde und das die Brutalität unserer Staatsorgane belegen könnte, würde ich nicht in allen Einzelheiten beschreiben. Und zwar aus Rücksicht vor den Hinterbliebenen.
Das Buch über Leben und Sterben eines Killers der Mara Salvatrucha ist eine monatelang minutiös recherchierte Reportage über die Gewalt in El Salvador und ihre Ursachen. Sie wird jedoch nicht nur von den Jugendbanden, sondern ebenso vom Staatsapparat und von der politischen Klasse ausgeübt. Das macht dieser Band erschütternd deutlich.
Ich glaube, dass der Journalismus immer unbequemer werden sollte. Deshalb will ich im Leser Wut hervorrufen. Wer wütend wird, bleibt nicht gleichgültig. Wut über das, was den Menschen in unserer Region zugemutet wird. Wut über das Verhalten der Politiker. Wut über die Ungleichheit, auf der unsere Gesellschaften basieren. Diese Wut möchte ich in meinen Lesern wecken.
Oscar Martinez, sein Buch heißt, man nannte ihn El Niño de Hollywood, Leben und Sterben eines Killers, der Mara Salvatrucha, im Kunstmann Verlag ist das erschienen.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
In Polen ist vor etwa 50 Jahren ein ganzer Ort verschwunden, der Ort Miedzianka. Kupferberg ist der deutsche Name. In den letzten Jahren ist der Ort aber wieder da, nicht real mit Häusern und Straßen, aber symbolisch sozusagen mit Lesungen und Musik. Jeden Sommer gibt es ein Miedzianka-Festival, das an diesen verschwundenen Ort erinnert. Und es gibt ein Buch des polnischen Journalisten Philipp Springer über Kupferberg und seine Geschichte. Mein Kollege Patrick Welinski hat das Buch gelesen. Klären Sie uns erstmal über die Ausgangslage auf. Warum ist denn dieser Ort überhaupt verschwunden?
Ja, wenn man das mit einem Satz beantworten könnte, gäbe es kein 300-Seiten-Buch. Aber im Grunde trägt Philipp Springer mehrere Erklärungsmöglichkeiten zusammen. Also die Tatsache, dass durch den jahrhundertelangen Bergbau unterirdisch einfach die ganze Erde ausgehöhlt worden ist. Dann ist der illegale Uranabbau durch die Sowjetarmee nach dem Zweiten Weltkrieg ein weiterer möglicher Grund dafür, dass in Kupferberg eines Tages plötzlich die Erde anfing abzusagen. Zuerst verschwanden Pferde, dann sogar ganze Häuser. Und Springer erzählt aber auch von gewissen Mythen und Legenden, die sich in der Stadtbevölkerung festgesetzt haben. Da sprechen die Bewohner ganz lange über ein sogenanntes Ungeheuer, das sie immer besucht hat und nachts sich an den Bergbauschächten vergangen hat. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit schon liegen.
Und Sie haben schon ein bisschen skizziert, also er geht über Mythen und Legenden ran, aber über Erinnerungen von Bewohnern, über faktische Geschichten, das ist sozusagen ein Zugang über verschiedene Pfade.
Ja, durch viele unterschiedliche Episoden, Geschichten und Geschichte, die sich da spiegeln. Er erzählt zum Beispiel auch vom berühmten Kupferberger Gold, einem Bier, das angeblich so unfassbar rein war, dass es europaweit begehrt war, von den tollen Versuchen des Ortes vor 200 Jahren zum Kurort anerkannt zu werden, aber es gab keine heilenden Quellen. Dann hat man aber gemerkt, im Winter haben wir eine unglaublich tolle natürliche Rodelstrecke in der Umgebung. Da hat man versucht, das zu vermarkten. Aber es geht natürlich auch darum, wie die Weltgeschichte über diesen Ort hinweggefegt ist. Der 30-jährige Krieg, die Aufbauarbeiten danach, der Erste Weltkrieg, der Zweite und auch der Stalinismus.
Das heißt, er nimmt den Ort auch zum Anlass, um eine viel größere Geschichte zu erzählen.
Ja, ich würde sagen, das ist das große literarische Vorhaben des Buches, das wirklich aus vielen kleinen Anekdoten zunächst besteht. Aber diese Anekdoten bündeln sich zu so einer Art Brennglas, unter der sich die Folgen der ganzen europäischen Geschichte, vor allem dann doch des 20. Jahrhunderts, so bündeln. Und dann merkt man plötzlich eines Tages in Kupferberg, dass die Nationalsozialisten an der Macht sind daran, dass so drei Jungs, die meinen jetzt in der Hitlerjugend zu sein, vor dem Pfarrhaus skandieren und im Nachhinein haben sich dafür geschämt, weil alles drei Messdiener waren. Oder der Pfarrer verschwindet dann, weil er angeblich BBC gehört hat. Auch die Schulleiterin verschwindet. Man merkt, dass die Geschichte plötzlich da ist, ohne dass er dann große historische Anläufe braucht. Und diese ganzen Lebenslinien und Biografien der Menschen, die wir kennenlernen in diesem Buch, das sind halt Mosaiksteinchen der europäischen Geschichte und nicht nur der Geschichte von Kupferberg.
Und dieses Erzählen in Mosaiksteinchen, das ist die Form dieses Buches. Also es klingt gar nicht nach so einem klassischen historischen Sachbuch, was ja dem Thema nach sein könnte, sondern ja eher ein literarischer Versuch, der sich für den Leser dann erst selbst zusammensetzt.
Ja, Philipp Springer ist Schüler der sogenannten Schule der polnischen Reportage. Also Richard Kapuściński und Hanna Krall sind sicherlich die bekanntesten in Deutschland. Mariusz Czigieł ist sicherlich auch so einer seiner Mentoren. Und das ist ja eine Schule und eine Technik und eine Form, die diese Reporter praktizieren, die immer das Detail sucht. Und anhand dieses Details wird versucht, das große Ganze zu beleuchten. Also ihm reicht ein Bierdeckel, um daraus halt die Geschichte dieser berühmten Kupferberger Brauerei zu erzählen. Und das zieht sich durch alle kleinen Episoden. Egal, ob es die Geschichte des polnischen Pfarrers ist, der den letzten Deutschen beerdigt, oder später, wenn die Polen dann kommen und die Deutschen umgesiedelt werden, gibt es auch ganz kleine Geschichten, ganz kleine persönliche Geschichten, die den Fokus eben auf diese Details legen. Das ist eine Technik, eine Art, die in Polen total ankommt. Ich glaube, jeden Monat kommen 2, 3 Bücher raus, die ungefähr so verfasst sind. Die Leute lesen dieses literarische Non-Fiction so unglaublich gerne, weil sie sehr, sehr neugierig sind auf ihre Geschichte, auf die Geschichte Europas und natürlich auch auf die Geschichte ihrer Nachbarn.
Und dieses Kupferberg-Buch ist die, pardon, die Erinnerung an diesen Ort. Jetzt ist die Stimme weg. Ich habe dieses Festival schon erwähnt. Wie ist es denn zu diesem Festival gekommen?
Ja, dieses Buch Kupferberg von Philipp Springer erschien vor 6 Jahren ungefähr in Polen. Und es hat nun wirklich auch, obwohl man gerne diese Art von Büchern liest, einen unglaublichen Hype ausgelöst. Und Philipp Springer wurde häufig gefragt, geh mit uns dahin, erklär uns dein Buch, indem wir quasi auf die Orte gucken, die es mal gab. Und er meinte so, ja, das mache ich einmal mit meinen Freunden, aber die Nachfrage war so groß, dass er gesagt hat, wir müssen ein Festival draus machen. Und mittlerweile immer an einem Wochenende im August fährt er dahin mit seinen Reporterfreunden. Es gibt Lesungen, die lokale Künstlerszene tritt auf, Theaterstücke gibt es und mittlerweile wird sogar wieder Bier gebraut dort, was natürlich sehr wichtig ist für Kupferberg. Und so hat es dieser Ort geschafft, wieder einmal dem Vergessen quasi von der Schippe zu springen. Kupferberg existiert auf eine andere Art und Weise weiter.
Und das Buch heißt Kupferberg, der verschwundene Ort, von Philipp Springer geschrieben, erschienen bei uns im Zschollnay Verlag mit 324 Seiten zum Preis von 25 Euro. Besten Dank an Patrick Welinski. Grenzen, die gibt es zwischen Grundstücken, natürlich zwischen Staaten in unterschiedlichsten Formen, kaum wahrnehmbar oder extrem gesichert. Aber was sind Grenzen in der Literatur? Die Grenze als literarische Kategorie, das ist das Thema der Uwe Jonsson-Tage 2019. Darüber wollen wir sprechen mit Carsten Gansel. Er ist der Vorsitzende der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft. Die richtet die Jonsson-Tage in Neubrandenburg und Güstrow aus. Und jetzt ist er für uns am Telefon. Guten Tag, Herr Gansel.
Ja, hallo.
Uwe Jonsson hat ja selbst viel über Grenzen und Grenzgänger geschrieben in Romanen und Erzählungen. Haben Sie deshalb die Grenze in diesem Jahr zum Thema gemacht?
Ja, als wir 2018 darüber nachgedacht haben, welches das Thema sein könnte, sind wir auf einen alten Essay von Jonsson gestoßen, der ja auch bekannt ist, Berliner Stadtbahn veraltet, der vor 1961, also vor dem Mauerbau, erschienen ist. Und er zeigt dort gewissermaßen am Beispiel eines Reisenden, der aus dem Osten kommt, an einem S-Bahnhof in West-Berlin aussteigt, was das für ein Übergang ist. Das nämlich ein Übergang von einem System ins andere ist. Und er fragt dann, welche Vereinbarungen, welche sprachlichen Verabredungen gelten da? Wie sieht man hüben wie drüben die Wirklichkeit? Und es zeigt sich, dass auf beiden Seiten eben gewisse parteipolitische Diskussionen eine Rolle spielen, Interpretationen und auch offensichtliche Fälschungen. Und wir sind davon ausgegangen, 30 Jahre inzwischen ist der Fall der Mauer her. Gibt es nach wie vor Grenzen? Wenn ja, sind neue gewachsen? Woran kann das liegen? Und das ist gewissermaßen der Ausgangspunkt gewesen. Also von der Vergangenheit in die Gegenwart.
Welche Gäste haben Sie denn da, mit denen Sie vor allem über vielleicht sogar neu entstandene Grenze zwischen Ost und West in Deutschland reden wollen?
Wir haben ja gestern die Eröffnung gehabt mit einer szenischen Lesung. Thomas Brasch, Bleiben will ich, wo ich nie gewesen bin, Collage für 2 Sprecher. Das wurde realisiert und auf die Bühne gebracht von Marion Brasch, also der Schwester von Thomas Brasch, und Andreas Keller vom Schauspiel Leipzig. Und damit haben wir, glaube ich, zumindest einen sehr erfolgreichen Ausgangspunkt gesetzt, denn Thomas Brasch war ja einer, der die Grenze überwunden hat, der nach 1976 die DDR verlassen hat, aber der auch wie Jonsson übrigens im Westen nicht angekommen ist. Es geht dann weiter, vielleicht den Hinweis noch, also heute haben wir ja ebenfalls eine Lesung und ein Gespräch mit der Drehbuchautorin Leila Stieler und dem Herausgeber Andreas Leusing. Und das sind ja die beiden oder 2 Personen, die ganz entscheidend am Gundermann-Film beteiligt gewesen sind. Also insofern ja auch eine Frage, die das Zusammenwachsen der Deutschen Ost und West betreffen und die aber auch natürlich nach dem fragen, was die DDR-Identität gewesen sein kann, ob es das gegeben hat, wenn ja, warum nicht mehr und so weiter.
Und Sie schauen auch auf andere Grenzen. Am Donnerstag wird Timur Vermes in Güstrow lesen aus seinem Roman Die Hungrigen und die Satten. Und in dem Roman geht es um hunderttausende afrikanische Flüchtlinge, die Grenzen überwinden und nach Deutschland wandern. Da werden dann die Grenzen und die Überwindung der Grenzen ganz buchstäblich zum Thema auch eines literarischen Textes, oder?
Ja, ganz genau. Das ist natürlich in gewisser Weise eine Satire, schwarzer Humor. Aber wir wissen alle, dass man mit Satire und mit Überspitzungen und mit Zuspitzungen selbstverständlich Probleme auf den Punkt bringen kann. Und wir gehen hier immer von der Auffassung aus, das betrifft ja alle Autoren, dass Schriftstellerinnen und Schriftsteller oder auch Künstler überhaupt nicht dazu da sind, Statements, die parteiamtlich existieren, abzusegnen, sondern wie Thomas Brasch das immer gemacht hat, Autoren müssen dorthin gehen, wo es Schmerzen bereitet. Sie müssen brisante Fragen stellen. Dazu sind sie da. Das ist das Entscheidende.
Und am Freitag, da gibt es so eine, ich denke schon der Höhepunkt dieser Woche, da wird die Schriftstellerin Kena Kusanit ausgezeichnet mit dem Uwe Jonsson Förderpreis für ihren Roman Babel. Der spielt in der Geschichte, es geht um Ausgrabungen am Anfang des 20. Jahrhunderts. Inwiefern ist denn da das Thema Grenze da?
Ja, die Frage, die Sie hier richtig auf den Punkt bringen, besteht ja darin, dass nicht nur immer auf den ersten Blick Grenzen eine Rolle spielen müssen und sollen, sondern hier geht es ja eigentlich darum, dass wir danach gesucht haben, in welcher Weise in diesem Debüt, es ist ja ein Debüt, Bezüge zur Poetologie und bestehen im Hinblick auf Uwe Jonsson. Und es geht in diesem Roman um Fragen, die auch Uwe Jonsson wiederholt angesprochen hat in seinen Texten. Es geht hier um die Bedeutung der Kultur, es geht um Probleme der Zivilisation, es geht um Analogien zwischen Antike und Moderne, und das alles ist in einer spannenden Mischung verschiedener Textsorten in einen Roman gebracht, vielstimmig und auch lustvoll zu lesen. Und es geht, na letztendlich, da sind wir wieder bei Jonsson, darum, die äußere Kruste des Gewesenen zu hinterfragen und wie ein Archäologe gewissermaßen unter diese Kruste zu kommen. Sehr penibel, sehr gründlich und immer mit dem Blick auch auf Vergangenes und Gegenwärtiges.
Kena Kusanit mit dem Roman Babel. Am Freitag bekommt sie den Uwe Jonsson Förderpreis bei den Uwe Jonsson Tagen 2019. Wir haben darüber gesprochen mit Carsten Gansel von der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft. Besten Dank für das Gespräch, Herr Gansel.
Ja, ich danke Ihnen. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Männer, keiner liebt mich oder Die Friseuse. Doris Dörrie ist vor allem als Filmregisseurin bekannt. Aber die Liste ihrer Bücher ist lang. Schreiben, sagt sie, sei für sie überlebenswichtig. Ihr neues Buch Leben, Schreiben, Atmen stellt sie heute in Hannover vor und gibt darin auch Tipps, selbst zu schreiben. Doris Dörrie.
Diese Feststellung, dass jeder von uns so unendlich viele, nicht nur Geschichten in sich birgt, sondern Details, Erinnerungen, Töne, Sätze, Gerüche, Geräusche, all das, was wir in einem Leben gespeichert haben, das als inneren Reichtum zu begreifen und auch zu begreifen, dass in dem Moment, wo man das versucht in Sprache zu fassen, man doch sich auch sehr reich fühlen kann.
Leben, Schreiben, Atmen. Lesung, Gespräch und Werkschau mit Doris Dörrie. Heute um 19.30 Uhr im Kommunalen Kino in Hannover. Morgen nochmal in Hannover, am Donnerstag in Braunschweig. Wer den Roman »Ein Leben mehr« der franko-kanadischen Erfolgsautorin Joyceline Saussier gerade verfilmt, welche Werke beim Prix des Libraires du Québec geehrt wurden und warum die Theaterautorin Evelyne de la Chenalière gerne Monologe verfasst, darüber informiert Jennifer Dummer im Internet auf ihrem Blog »Quelesen«, eine Entdeckungsreise über den hier noch immer weitgehend unbekannten frankophonen Literaturmarkt der kanadischen Provinz. Jennifer Dummer.
Ich habe den Blog tatsächlich so konzipiert, dass er eine Informationsplattform ist für jeden, der sich für die Quebecer Literatur erstmal interessiert oder mehr darüber erfahren möchte. Also es sind schon Verleger, Übersetzer, Studenten und Leser, die vielleicht mal Französisch kennengelernt haben, mal in Quebec waren und einfach Inhalte suchen, die sie im Original lesen möchten.
Quelesen, der Blog über die Literatur in Quebec, im Internet unter www.quelesen.com. Eine Ausstellung in Weimar zeigt Johann Wolfgang von Goethe als Naturwissenschaftler. Seine über 20.000 Tier- und Pflanzenpräparate gehörten zu den bedeutenden Sammlungen aus der Zeit um 1800. Vor allem die Geologie beschäftigte den Autor des Faust bis zu seinem Lebensende. Kuratorin Christin Kniebel.
Wir möchten in der Ausstellung gern zeigen, wie hat Wissenschaft zur Goethezeit funktioniert und was hat das mit uns heute noch zu tun und mit der Wissenschaft, wie sie heute arbeitet. Und das versuchen wir über Fragen zu erschließen. Zum Beispiel, was ist Leben? Wie funktioniert das Licht? Oder wie alt ist die Erde?
Abenteuer der Vernunft, Goethe und die Naturwissenschaften um 1800. Bis zum 5. Januar ist die Ausstellung im Schiller-Museum in Weimar zu sehen.
Literaturtipps zusammengestellt von Susanne von Schenk. Matthias Sénard, das ist einer der am meisten beachteten Schriftsteller Frankreichs, vor allem durch seinen Roman Kompass. Für den hat er Frankreichs bedeutendsten Literaturpreis Prix Goncourt bekommen. Matthias Sénard hat sich jetzt mit einer großartigen Comiczeichnerin und Autorin zusammengetan, mit Sénard Abirachet. Gemeinsam haben sie eine Graphic Novel über die Ankunft syrischer Flüchtlinge in Deutschland entwickelt. Und außerdem hat Sénard gerade ein Gedichtband veröffentlicht, der auf seinen zahlreichen Reisen rund um die Welt entstanden ist. Viel Stoff also für ausführliche Unterhaltung mit unserem Kollegen Dirk Fuhrig. Der ist mit Matthias Sénard in Berlin durch die Stadt gelaufen.
Straßen mit Kopfsteinpflaster, schön restaurierte Altbauten, viele Cafés. Kleine und größere Touristengruppen bewundern die Fassaden.
Ich habe in Prenzlauer Berg im Wasserturm selbst gewohnt. Deswegen kenne ich die Orte gut und ich weiß, wo diese Flüchtlingenheim waren.
Spaziergang mit Matthias Sénard durch Berlin. Der französische Schriftsteller kennt das Quartier rund um den Kollwitzplatz von einem Stipendienaufenthalt. Deshalb spricht er gut Deutsch. Damals arbeitete er an seinem Roman Kompass. Hier entstand aber auch die Idee zu seinem neuen Buch. Es heißt Zuflucht nehmen, eine Graphic Novel.
Ich habe hier in Berlin gewohnt zwischen 2013 und 2015, genau, wann so viele Flüchtlinge aus Syrien angekommen sind hier in Berlin. Und ich selbst habe viel in Syrien gewohnt, in Damaskus, und ich spreche Arabisch. Und wir haben zwei Familien von Flüchtlingen geholfen, übersetzt für sie.
Aber wieso hat der Schriftsteller, der normalerweise dicke Romane verfasst, jetzt einen Comicband geschrieben?
Es ist total anders als ein Roman. Das Schreiben ist viel schneller. Danach kommt das Wichtigste, das ist das Zeichnen. Ich glaube, ich brauchte das auch. Nach Kompass eine neue Erfahrung zu haben mit das Schreiben.
Es hat aber auch mit einer Zufallsbekanntschaft zu tun. Auf einer seiner vielen Reisen ist Sénard der libanesischen Zeichnerin Seyna Abirachet begegnet.
Ich habe Seyna Abirachet in Beirut kennengelernt. Ich war immer ein großer Fan von ihrem Werk und ich bin auch ein großer Comicleser.
Und so hatte er sie ebenfalls durch Berlin geführt, damit sie einen Eindruck von der Stadt bekommt, die in dem Band die Hauptrolle spielt.
Man sieht auch die Ausländerbehörde. Es gibt sehr viele richtige Berlin-Orte in dem Buch.
Friedrich Krause, Ufer 24 etwa, ist in der 300-seitigen Graphic Novel auf einem gezeichneten Straßenschild zu lesen. Die Adresse des Landesamts für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten im Stadtteil Wedding. Die Handlung ist in dem Moment angesiedelt, als viele Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Der Architekt Carsten unterstützt eine Lehrerin, die aus Syrien geflohen ist. Die beiden verlieben sich ineinander, kommen jedoch nicht zusammen, weil die ehemalige Lehrerin das Trauma des Verlusts ihrer Heimat und ihrer Sprache nicht überwinden kann.
Ich meine nicht, dass ich Carsten der Hauptfigur bin, aber trotzdem, es gibt sehr viele reale Details.
Mehr verrät Sénard nicht über die autobiografischen Elemente seiner ersten Graphic Novel. Die Zeichnungen in dem Band sind schwarz-weiß, wirken ein bisschen wie Holzschnitte. Trotz des scheinbar groben Strichs ist es Seyna Abirachet hervorragend gelungen, Emotionen in die Gesichter ihrer Figuren zu bringen. Die Stimmung schwankt zwischen heiter und finster.
Wir nehmen das in Zuflucht nehmen wie ein Symbol ein bisschen für ewige Wiederkehr des Gewalts in unserem Leben.
Nun will ich mit Matthias Sénard unbedingt noch über sein zweites Buch reden, das jetzt in deutscher Übersetzung herauskommt. Es heißt Letzte Mitteilung an die Prußgesellschaft von Barcelona. Rätselhaft. Selbst wenn man weiß, dass der Weltbürger Sénard seinen Hauptwohnsitz in der katalanischen Metropole hat. Er schmunzelt.
Es gibt wirklich eine Prußgesellschaft in Barcelona. Ich bin ein Mitglied der Prußgesellschaft in Barcelona. Prust ist eine sehr poetische Figur am Ende, sein Leben. Und für mich ist er eine auch sehr wichtige Figur. Und deswegen Barcelona und Proust zusammen haben einen sehr schönen Titel gemacht.
Die Gedichte haben allerdings nicht direkt etwas mit dem französischen Großschriftsteller Marcel Proust zu tun, sondern mit den Aufbrüchen des 1972 in der westfranzösischen Kleinstadt Niort geborenen Mathias Sénard in die weite Welt.
Ich habe diese Gedichte geschrieben in den letzten 20 Jahren vielleicht. Man schreibt nicht ein Gedicht, ich mindestens, ich weiß nicht die andere, aber ich mindestens kann nicht sagen, ach, heute werde ich ein schönes Gedicht über, weiß nicht, schreiben. Nein, es gibt Momente. Und für mich Prosa und Romane, das bedeutet zu Hause sein und zu Hause bleiben, alleine schreiben. Und Gedicht ist mehr Reisen, ein bisschen wie, was man zeichnet zum Beispiel in eine Reise.
Fast drei Jahrzehnte lang ist der 47 Jahre alte Kosmopolit immer wieder durch Afghanistan, Syrien, Marokko, den Balkan, Russland und weitere Länder gereist, hat dort unterrichtet und geschrieben. Viele dieser Orte haben Sénard für seine Bücher inspiriert, so wie eben Berlin für Zuflucht nehmen.
Zuflucht nehmen die Graphic Novel mit der Zeichnerin Sénard Birachet. Die ist beim Avant Verlag herausgekommen und der neue Gedichtband von Mathias Sénard, Letzte Mitteilung an die Proust-Gesellschaft von Barcelona, den gibt's im Hansa Verlag.